Hoffentlich kennen Sie sich in der Missionsgeschichte aus, auch wissen Sie von diesem russischen Grafen Felician Zaremba, der für den Diplomatendienst ausgebildet war und dann die Mission ging. Damals war die große Sehnsucht, nach Äthiopien zu kommen, aber die Türen waren im ganzen letzten Jahrhundert verschlossen. Er ist damals in den Kaukasus gegangen. Samuel Gobba, der spätere Bischof von Jerusalem, war ja einige Jahre dort und hat versucht, offene Türen zu finden, und es gelang nicht. Und das ist groß, wie wir erfahren, wie Gott Gebet erhört. Wir haben heute als Predigtext für den Sonntag Kantate nach der Ordnung unserer Kirche Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 40. Die Geschichte von der Inhaftierung des Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi. Und das passt auch für diesen Tag, weil wir merken, dass die Missionsarbeit und die Evangelisationstätigkeit sehr oft mit Schwierigkeiten und mit Not verbunden sein kann. Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 40. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Das muss ich erklären. Darum ist dieser Text heute uns gegeben am Sonntag Kantate. Die Lobgesänge mitten in der dunkelsten Stunde dieser Erlebnisse von Philippi. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen. Und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen, und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen ihnen sagen: Lass diese Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft: Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen, und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia, und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Herr, jetzt mach uns dieses Wort aktuell und wichtig, für heute und für unser Leben. Amen. Mission und Evangelisation ist ein gefährliches Abenteuer. Da werden viele Widerstände plötzlich laut. Haben Sie das auch schon einmal probiert, wenn Sie anfangen wollten missionieren, wie viele Leute sich das verbeten haben? Wahrscheinlich wird am meisten Spöttisches und Lächerliches über die gesagt, die sich diesem Dienst unterziehen und Mission treiben wollen. Ach, diese Missionare von vorgestern. Wenn schon damals bei Paulus in Philippi solch eine Feindschaft losbrach, brauchen wir uns heute nicht wundern, wenn auch bei uns manchmal viel Unruhe sein wird. Und hoffentlich gehören wir nicht zu den vielen, die deshalb schweigen und sich hinter die dicken Mauern der Kirchen zurückgezogen hatten. Wenn wir wieder planen, hinauszugehen zu unserer Großevangelisation im Juni, da wird es manche Widerstände, manche Angriffe, manche Feindschaften geben. Das ist ganz normal. Warum eigentlich? Paulus hat eine Frau von dunklen, okkulten Mächten, die sie schrecklich bedrängten, befreit. Das war alles. Darüber brach die Feindschaft aus. Da steckten handfeste kommerzielle Interessen natürlich dahinter. Das ganz, ganz unwichtig, was als Interessen dahinter steckt. Wenn ein Mensch wirklich zum Glauben kommt, dann geht der Widerstand los. Ich habe es Ihnen früher oft erzählt aus den Gemeinden in Osteuropa, wie die kommunistischen Regierungen sehr tolerant sind, wenn Gottesdienste gehalten werden, auch mit Tausenden von Menschen und Weihwasserkessel herumgeschwenkt werden und Kerzen angezündet werden. Aber wenn junge Menschen sich zu Jesus bekehren, dann ist der Widerstand da. Dann kommen Gemeindeleiter in Haft. Wo Gemeinden wachsen, da geht das Nein gegen Jesus los. Und bis heute ist es so geblieben. Wo Jesus sein Reich ausbreitet, da setzt der Teufel seine Macht dagegen. Danke, Bruce Adams, dass das noch einmal vorhin gesagt wurde. Die Pforten der Hölle können das Reich Jesu und seine Macht nicht überwinden. Ich habe mir oft vorgestellt, wie das für den Paulus und den Silas waren, als man sie mit diesen schrecklichen Lederriemen und den Bleieinlagen gefoltert hat und die Rücken misshandelt und geschunden waren. Und da mittendrin in diesem Gefängnisloch fangen sie an, die Lieder zu singen, diese wunderbaren Lieder der Anbetung und des Lobpreises Gottes. Dank, Dank für alles und zu aller Zeit. Liebe Ruth und lieber Willi, wenn ihr hinausgeht in den Missionsdienst, wir wissen, dass auch euch Not und Anfechtung nicht erspart bleiben. Und für uns alles ist das ja nur ein Beispiel für unseren Dienst, den wir hier in unserer schwierigen Missionslage in Deutschland zu geben haben. Aber dann soll das nicht aufhören, das Loben und das Danken und das Preisen. Ich bin ja gerade gestern zurückgekehrt von meiner Reise, die mich nach Singapur führte, zuerst zum Exekutivkomitee der Weltallianz. Und da traf ich einen Mexikaner, einen alten Freund, Pablo Perez. Und wie wir uns unterhalten haben, da piepste plötzlich seine Uhr. Ich sagte, was bedeutet das? Er wollte zuerst nicht darüber reden, dann hat er gesagt, ach, das ist immer die Zeit, wenn meine Frau für mich betet. Ich dachte, da müsste eigentlich immer piepsen. Aber es ist schön, wenn man weiß, das sind die Gebetszeiten. Und Ruth und Willi, ehret, ihr sollt wissen, dass wir heute nicht bloß euch senden wollen. Ich möchte nicht sagen, dass alle hier für euch beten werden, aber dass viele heute sich das vornehmen wollen, fest hinter euch zu stehen und zwar täglich im Gebet. Dass ihr es wissen sollt, in all den schwierigen Lagen, wir wollen anhalten, Gott zu danken, dass er euch mit seiner Macht und Größe umgibt. Und um euch her ist und euch nicht allein lässt. Und ganz gleich, was sein mag an Krankheit oder äußerer Not, wo er zurückgeht in das Land, wo erst vor kurzem 150 christliche Kirchen niedergebrannt wurden, wo eine fanatische Moslem-Schar Christen hasst. Wir wollen anhalten und danken, dass der Herr euch keine Sekunde allein lässt. Und dieses Lob soll nie verstummen. Wir wollen laut singen, ich habe drei Teile drüber gemacht, danken und loben, weil die Mauern schon wackeln. Das ist das Erste, die Mauern wackeln schon. Es war ja ein dunkler Augenblick, als man Paulus und Silas in dieses Verlies hineingeführt hat. Dieses schwere, und dunkle Gebäude sicher waren, sein feuchtes Loch, wo Ratten herumhuschten, die Gefängnisse waren nicht so human wie in unserer Zeit. Da drin war kein Lichtstrahl zu spüren, ganz abgesehen, es war ja eh Nacht. Und sie hatten nur ihre furchtbaren Schmerzen zu ertragen, die über ihnen lagen. In solch einer Lage kann man doch Gott nicht loben. In solch einer Lage kann man doch Gott nicht preisen. Da muss man doch fragen, Gott, warum lässt du das zu? In solchen Augenblicken verzweifeln doch Menschen an der Güte Gottes. Wie oft wird bei uns hier in Gesprächen dies erörtert? Ist das nicht ein Grund zum Zweifel, wenn so viel Schweres geschieht? Diese Frage ist ja von vielen nur so gestellt, die ja gar nicht wirklich in die Bibel hineinschauen. Schau doch hinein. Von den Anfängen war Mission immer den Kreuzesweg geführt. Und die, die Jesus nachfolgen, haben Teil an seinen Wundmalen. Und viel Not und Leid, das auch in unserer Gemeinde getragen werden muss, gehört mit dazu. Aber das Lob Gottes darf doch deshalb nicht verstummen. Das Danken darf doch nicht aufhören. War für meine Frau und für mich der größte Eindruck, als wir vor Jahren im Süden Äthiopiens reisten und dann an einer Konferenz von Gemeindeältesten teilnahmen und eben von frischen Verhaftungen hörten. Wir fragten da den äthiopischen Leiter, was machen die denn dann im Gefängnis? Sind die nicht völlig verzweifelt? Und was können wir tun, damit wir sie rasch wieder rausholen? Und dann sagte dieser Atolako Tesema, sagte, von morgens bis abends erklingen die Loblieder in diesem Gefängnis. Und die vielen Kriminellen, die dort auch eingesperrt sind, die hören das. Und jetzt endlich wird das Evangelium dorthin an die dunkelsten Orte gebracht, wo es erklingen muss. Ich war vorgestern in Kuala Lumpur, weil ich auf der Rückreise noch einige Projekte von Hilfe für Brüder besuchen wollte. Dort in Malaysia ertragen die Christen, eine kleine Christenschar in Westmalaysia von nur 2% in der Bevölkerung, schwere Unterdrückung und Nachteile. Es ist ihnen strikt untersagt, auch nur in Büchern das Wort Gott zu benutzen oder Evangelium. Weil die Moslems beanspruchen, dass das Wort Allah allein von ihnen benutzt werden kann. Nicht einmal das Wort Prophet dürfen sie benutzen. Fast keine Literatur darf mehr verkauft werden. Malaien dürfen überhaupt nicht eine christliche Buchhandlung betreten. 28 Kirchen in der Hauptstadt Kuala Lumpur dürfen seit langem nicht benutzt werden. Die Gemeinden treffen sich irgendwo in den Häusern. Und dort haben diese Christen schon vor längerer Zeit einen großen Gebäudekomplex erworben, um ein theologisches Seminar dort einzurichten. Nun wurde ihnen keine Genehmigung gegeben, das dort durchzuführen. Und als ich dort eintraf am Freitag, war das Erste, dass sie sagten, wir dürfen einen Gottesdienst machen. Wir haben heute die Genehmigung erhalten, dass wir renovieren dürfen. Wir wissen noch nicht, wann uns die Erlaubnis gegeben wird, das Seminar zu beginnen. Aber wir wissen, dass Jesus größer ist als alles. Und dann lasen sie miteinander diesen Psalm 146. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Solange ich lebe, verlasst euch nicht auf Fürsten und Menschen, die können uns nicht helfen. Der Herr schafft Recht denen, die Gewalt leiden. Die Mauern wackeln doch schon. Ich wollte jetzt, dass Sie mit dem, was Sie heute bedrückt, nicht bloß stehen bleiben und dauernd darauf starren und sagen, mich bedrängt so viel, sondern singen Sie heute Ihre Loblieder. Und wissen Sie, unser Gott in der Höhe ist noch viel größer. Er wird uns aus aller Not herausführen. Einst hat Gott die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht, aber 7 Tage ließ er die Kinder Israel noch herumziehen und sie bewundern in ihrer Größe und Stärke. Und es kann sein, dass wir noch manches sehen müssen von den dunklen Dingen, die uns belasten. Unser Herr weiß, wo er vor uns die Mauern auseinanderbricht, wo er das Erdbeben schenkt und seine Kinder in die Freiheit führt. Manchmal sorge ich mich mehr für uns, die wir hier in der Freiheit leben, unangefochten, dass wir im Glauben viel lauer werden und viel weniger ernsthaft unserem Gott dienen, als diese Gemeinden, die durch die große Trübsal geführt werden. Ja, die Mauern wackeln schon, unser Gott ist größer. Darum singen wir auch mitten in der Nacht und in der dunkelsten Stunde unseres Lebens. Die Loblieder dürfen nicht verstummen. Und wenn wir an den Gräbern stehen, an den Friedhöfen, in den Krankenstationen sind, in den Pflegeheimen, dann singt doch miteinander. Und hoffentlich machen Sie das auch in Ihren Häusern. Heute Morgen haben wir schon in unserer Familie miteinander einen Lobpsalm unserem Herrn gesungen. Wir danken es unseren Nachbarn, dass sie uns nicht übel nehmen, wenn um 7:45 schon das Klavier am Sonntagmorgen gespielt wird. Das sollen sie wissen, dass man Christen nicht den Mund verbieten kann, wenn es um das Gotteslob geht. Das Zweite, wir singen unsere Lieder, weil Menschen verändert werden. Das war ja ein pflichttreuer Mann, dieser Gefängnisdirektor. Für ihn war das Weltbild recht einfach. Das sind alles Schurken und Ganoven, die man einsperrt. Darum tat er auch seine Pflicht so genau und hat dann die Türen besonders sorgfältig kontrolliert. Er hat ja nichts anderes gefragt, als er sagte, ich tue recht, ich bin ein guter Mensch. Und hier sind die Schlimmen in der Gesellschaft, die muss man ausradieren. Das Weltbild ist ja oft von Menschen sehr einfach. Das Böse liegt da irgendwo, wo man mit Fingern drauf zeigen kann. Und dann in dieser Nacht passiert es. So ein merkwürdiges Erlebnis, es war gar nichts Besonderes passiert. Ein einfaches Erlebnis, ein Erdbeben, die Mauern brechen zusammen, aber die Gefangenen laufen nicht weg. Das versteht der Gefängnisaufseher nicht. Und darum ist er plötzlich offen und von einer Stunde auf die andere, er will sich in sein Schwert stürzen und das Leben nehmen. Man fühlt sich erinnert an unsere moderne Gesellschaft. Auf der einen Seite so stolz, ich brauche keinen Heiland und Erlöser, ich bin recht, tue nichts Böses. Und in der nächsten Stunde, wenn das Leben nur ein wenig anders verläuft, zu was lebe ich überhaupt noch, was hat mein Leben für einen Sinn? So dünn war die Decke, auf der dieser Gefängnisaufseher lebte. Das war die Basis. Er hat ja gar kein Lebensziel und keinen Inhalt. Er fällt vor Paulus und Silas nieder. Wisst ihr, warum wir Mission treiben? Wir treiben doch nicht Mission, um Kirchen, Konfessionen zu bauen. Wir wollen Menschen verändern. Wir wollen, dass Menschen durch die Liebe Jesu verändert und erneuert werden, dass sie Jesus in ihrem Herzen aufnehmen, Jünger Jesu werden. Das ist das eine Ziel, das wir haben. Und am besten können Sie es bei diesem, wir sagen Kerkermeister, Gefängnisdirektor kontrollieren, wie das ist. Der war ja wie ein umgedrehter Handschuh. War er vorher noch ein kühler, kalter Mann, der die Gefangenen schikanierte. Dann kommt er plötzlich und wäscht ihnen die Striemen ab. Die größte Revolution, die in der Welt geschieht, ist, dass Jesus Menschenleben so total verändern kann. Und ich möchte mein Leben lang nur diese Botschaft des Evangeliums verkünden, wo ich das erlebt habe, was ich jetzt wieder in Malaysia sah, wo die Christen sagen, wir haben die Botschaft, aus Drogenabhängigen erneuerte und befreite Menschen zu machen. Da, wo die Christen als einzige diakonische Stelle überhaupt noch wirken können, dass sie sagen, wir haben so eine machtvolle Botschaft. Es gibt keine Not der Welt, wo nicht Jesus verändernd in ein Menschenleben eingreift. Und jetzt geh doch in diese Welt hinaus und sag das den Menschen. Geh doch hin und predigt denen das Wort von Jesus und verkündet ihnen, wie er das Leben erneuert. Und das Letzte, wir wollen singen, weil wir in aller Bescheidenheit ein großes Selbstbewusstsein haben. Es gibt ja viele Gründe, Gott zu danken. Dass mir gestern das Missgeschick mit meinem Bein passiert ist. Ich sitze allerdings so bequem, dass ich das nicht mehr missen will in der Zukunft. Und ins Hospital kam und die Erste, die das sah, sagte, oh, da müssen Sie da bleiben und das muss man operieren. Ich war so glücklich, als es am Ende hieß, nach allen Röntgenaufnahmen, Sie können noch einmal nach Hause gehen. Gottes Gebetserhörungen sind ja manchmal groß. Und ich denke, Sie haben viele Gründe, Gott zu loben. Doch möchte ich Sie immer wieder bitten, dass Sie nicht bloß an den einfachen Erlebnissen hängen bleiben. Die sind schon groß, die Wunder, die wir erfahren, gerade in Krankheit und Nöten. Sondern das größte Wunder ist doch, dass Jesus Menschen annimmt wie diesen Gefängnisdirektor. Mit seiner großen Liebe hineinnimmt in seine Gemeinde. Und wenn wir danken und loben, dann sind wir ja immer wieder bewegt in unserem Herzen, dass Jesus mich nicht loslässt. Obwohl ich doch sündige, obwohl ich ihm untreu bin. Und mir gefällt das am Schluss dieser Geschichte, wie dieser Paulus auch als Häftling entwürdigt, geschunden und geschlagen die große Würde der Gotteskinder hat. Doch nicht diese lächerliche Würde, die man in der Welt hat. Wo man immer sagt, ich darf mir das nicht bieten lassen. Christen können sich alles bieten lassen. Das macht doch gar nichts aus, wenn man unsere Ehre in den Dreck tritt. Sondern am Ende, als die verantwortlichen Stadträte sagen, die dürfen jetzt gehen, sagen sie, nee, wir gehen nicht. Die Ehre des Evangeliums verträgt es nicht, dass wir uns wie Diebe aus der Stadt schleichen. Die Ehre des Evangeliums, versteht ihr? Unsere Persönlichkeit darf man beschmutzen. Aber die Ehre Jesu, die Ehre seines Evangeliums, sie darf nicht in den Dreck getreten werden. Und sie sind bewegt, dass sie in den Spuren Jesu gehen dürfen. Nachfolger Jesu sein dürfen. Sie waren fröhlich weggegangen, so heißt ein anderes Mal in der Apostelgeschichte, dass sie würdig gewesen waren, um Jesu willen zu leiden. Würdig teilzuhaben an den ganzen Geburtswehen des kommenden Gottesreiches. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute Rodenwille Ehret aussenden, soll das für uns alle bloß wieder ein Ruf sein. Wohlan, so nimm uns allzugleich. Bitte, Herr, nimm auch uns jetzt mit zum Teil am Leiden und am Reich. Wir wollen mit dabei sein. Wir wollen mit teilhaben an dieser großen Würde, an den Kämpfen, Auseinandersetzungen. Wir wollen nicht aufhören, solange sich unsere Zunge regt, bis in unsere Todesstunde hinein, zu rühmen und zu loben, dass wir dem einen Herrn gehören. Amen.